Ich weiß nicht, ob jeder etwas unter dem Begriff BE-Leiter etwas anfangen kann. Vielleicht schon, vielleicht auch nicht. Aber wir sind eigentlich Menschen, die Literatur, Bücher, Zeitschriften von Haus zu Haus verkaufen und die Arbeit auch möchten nutzen, um dort, wo Menschen offen sind, etwas von Jesus weiterzugeben. Und ich möchte euch eine kleine Erfahrung erzählen, die ich jetzt gerade letztlich gemacht habe. Und zwar bin ich unterwegs gewesen, das war jetzt der Winter gewesen, mit einem Kollegen von mir, der die Arbeit macht. Und wir sind so geläutet. Und dann haben wir bei einem Block geläutet und dann ist eine Frau auf den Balkon gekommen. Und wir haben kurz uns vorgestellt, gesagt, was wir machen. Und die Frau war sehr gestresst und hat gesagt, ja, sie hat keine Zeit und so. Aber sie ist irgendwie auch nicht gegangen. Und dann haben wir so ein bisschen geredet und sie immer wieder, ja, ich habe nicht so Zeit, aber sie hat immer wieder weiter geredet. Nicht mehr sind aufdringlich gewesen. Und auf einmal sagt sie, und dann habe ich verstanden, warum sie nicht gegangen ist, ja, aber ich kenne sie von irgendwoher. Und ich bin nicht dort daheim gewesen, nur eigentlich mein Kollege. Und dann habe ich gefragt, ja, meint sie mich oder ihn? Und sie so, nein, nein, dich, also sie. Und dann haben wir hin und her, woher sie mich eigentlich kennt. Ich habe gedacht, ja, die verwechselt mich einfach mit irgendjemandem. Ich dachte, ja, das ist auch nicht schlecht. Und nachher sagt sie, ja, kommt sonst am 4 Uhr nochmal. Ich habe jetzt keine Zeit, ich muss gehen, aber kommt am 4 Uhr nochmal. Dann haben wir gedacht, okay, schön. Sind wir am 4 Uhr am Nachmittag, sind wir nochmal geläutet. Und geläutet, ein bisschen gewartet, nochmal geläutet, ist niemand rausgekommen. Es gibt auch manchmal, ja, dass man halt vergebens hergeht. Aber wir haben dann gefunden, ja, das war so etwas Besonderes gewesen. Komm, wir gehen nochmal einen Block machen und dann kommen wir nochmal. Wir sind den Block machen, haben nochmal etwas dürfen verkaufen und dann am 4:45 sind wir nochmal dorthin gegangen. Wir haben dann schon gesehen, es war ja dunkel, es hatte Licht. Dann haben wir geläutet, ist wieder die Frau auf den Balkon gekommen. Und dann hat sie gesagt, ja, kommt in das Stegenhaus, ich kann euch leider nicht in die Wohnung nehmen, wegen dem Hund und so, aber kommt dorthin, dann reden wir. Und dann sind wir wieder reingegangen und haben gewartet vor den Haustüren. Und nachher ist sie rausgekommen und dann ist es wieder losgegangen. Ja, aber ich kenne sie von irgendwoher. Ja, und hin und her, ja, wo haben sie gearbeitet und wo wohnen sie und so. Aber wir haben nicht herausgefunden, sicher 10 Minuten lang, woher wir uns kennen. Und dann habe ich gefunden, ja, ich zeige doch mal, was wir machen, vielleicht macht es ja den Klick. Und dann habe ich ein Buch für ihn genommen, wo wir verkaufen, über Heilkräfte der Nahrung. Und dann liest sie so und sagt, kommt rein. Ich tue den Hund in ein Zimmer einspüren, kommt rein. Und dann sind wir reingelaufen und ihr Mann war noch daheim. Und als ich reinlaufe, dann grüße ich halt so den Mann. Und dann sagt ihr Mann so, ja, ich kenne sie ja auch, du bist doch der Benjamin Zielmann. Und dann dachte ich, ja, tatsächlich. Und dann hat er gesagt, ja, ich bin auch Adventist. Jetzt war er Adventist, aber sie nicht. Aber das Spannende war jetzt eigentlich, wir sind dort hergekommen, am Küchentisch gesessen und auf dem Küchentisch liegt das Buch Heilkräfte der Nahrung. Und nachher hat uns der Mann erzählt, er hat schon die ganzen Tage immer wieder noch andere Bücher von dieser Serie kaufen, aber es hat einfach nicht, irgendwie hat es sich nie ergeben. Er hat das schon 2 Wochen lang wollen, aber irgendwie ist es nie dazu gekommen. Und heute, an diesem Tag, kommen wir mit den Büchern. Die Frau hat uns nachher erzählt, sie hat es nicht geschafft, um 4 Uhr heim zu kommen. Und ihre Tochter, die war zu Hause, als wir das erste Mal geläutet haben, die hat ihr nachher gesagt, dass wir da sind. Und dann hat sie gebetet und hat gesagt, lieber Gott, bitte, wenn du das möchtest, dann hilf doch, dass sie nochmal vorbeikommen. Am Mittag haben ich und mein Kollege, wir tun halt immer einen kurzen Gedanken lesen, haben wir uns austauscht über die Frage, was bedeutet es, dass wir vom Geist Gottes geführt werden? wie sieht man das im Leben? Und spannend war, mein Kollege hatte eigentlich um 16:30 eine Bibelstunde mit seiner Schwester gehabt. Aber sie hat ihm kurz davor geschrieben, du, es geht nicht. Und darum haben wir erst Zeit gehabt, dort vorbeizugehen. Und die Frau ist da gesessen. Sie ist jemand, der immer wieder so ein bisschen ringt mit dem Glauben, fragt, ja, funktioniert das? Ist das wirklich das? Und so weiter. Sie hat immer wieder gesagt, boah, das hat Gott geführt. Boah, das hat Gott so zusammengeführt. Immer wieder. Wir haben eine schöne Bestellung dort dürfen machen. Aber eigentlich, was mir noch viel mehr am Herzen gelegen ist, ist eigentlich die Frage, und ich habe das ihr dann am Schluss gesagt, ich habe gesagt, jetzt haben wir so erlebt, wie Gott alles geführt hat und zusammengebracht hat, und was mich wundernimmt, oder was ich dich möchte fragen, was macht das mit dir? Was bedeutet das für dich? Möchtest du Bibelstunden haben? Und als ich das Wort Bibelstunde gesagt habe, hat sie gesagt, genau das ist es. Ich habe so viele Fragen, ich möchte so viel wissen. Ich möchte unbedingt Bibelstunden haben. Und das war so etwas Schönes gewesen, was wir haben dürfen erleben, gerade in dieser Arbeit oder von Haus zu Haus, wo nicht immer eine einfache Arbeit ist, aber wo wir dürfen erleben, wie Menschen suchen und wie Gott das so zusammenführt, dass man im richtigen Moment an die richtige Tür geht. Es war ja auch Zufall gewesen, eigentlich, dass ich gerade an dem Tag meinen Kollegen begleitet habe und die Frau mich irgendwie erkannt hat. Sie haben mich übrigens vom Hope TV gekannt. Dort haben sie mich gesehen. Wäre ich an dem Tag nicht mit ihm unterwegs gewesen, die Begegnung hätte es auch nicht so gegeben. Und so ist es Gott, der eigentlich führt und wo wir erleben dürfen, gerade auch in dieser Arbeit. Und ich bin sehr dankbar, dass ich die Arbeit machen. Für mich eine Arbeit zwar mit Herausforderungen, aber eine Arbeit, die unglaublich wertvoll ist, weil man Gott erlebt. Ich möchte mit euch heute eine Geschichte anschauen. Eine Familiengeschichte, die schon unglaublich turbulent angefangen hat. Niemand würde das wollen. Aber bevor wir in die Familiengeschichte eintauchen, müssen wir ein bisschen den Kontext anschauen. Wir finden die Geschichte nämlich im ersten Buch Mose. Und das erste Buch Mose wird eigentlich geprägt von einem Grundgedanken, der sich wie ein roter Faden durch die ganzen Geschichten, die man dort findet, durchzieht. Und zwar möchte ich ganz vorne anfangen, im ersten Buch Mose, im Kapitel 3. Adam und Eva haben die Frucht gegessen, die verbotene. Und das Schöne ist ja, Gott sucht sie auf. Gott geht ihnen nachher. Und Gott gibt ihnen gerade am ersten Tag, ohne lang zu warten, er gibt einem Mensch eine Hoffnung mit. Und das lesen wir im ersten Buch Mose, Kapitel 3 und dort im Vers 15. Dort sagt er nämlich zu der Schlange, und ich will Feindschaft setzen zwischen dir, also zwischen der Schlange und der Frau, und zwischen deinem Nachkommen und ihrem Nachkommen. Der soll dir den Kopf zertreten und du wirst ihn in die Ferse stechen. Die Schlange hat die Menschheit verführt, hat sie ins Elend hineingeworfen, aber Gott gibt dem ersten Menschenpaar die Hoffnung mit, es wird mal ein Nachkommen kommen, im hebräischen Zerah, also Samen auch, es wird mal so ein Samen Nachkommen kommen, wo dieser Schlange wird den Kopf zertreten. Gott gibt dem Mensch Hoffnung mit. Und die Hoffnung ist für sie enorm wichtig gewesen. Weil sie gewusst haben, sie haben auf einmal so viel Leid erlebt, so viel Negatives, aber sie haben gewusst, es wird mal einer kommen, der wird die Schlange zerschlagen, der wird die Schlange besiegen. Und spannend ist, man hat nachher im ersten Buch Mose immer so die Nachkommenslinie. Was heisst, und der zeugte den, und der zeugte den. Was das ausdrückt, ist eigentlich die Hoffnung auf den Nachkommen, auf den einen Samen Nachkommen, wo mal kommen wird, wo dieser Schlange den Kopf wird zertreten. Und so ist die Hoffnung von Generation zu Generation weitergegeben worden. Aber wir kennen das, wenn die Zeit lang wird. Irgendeinmal stirbt so langsam die Hoffnung und wir denken, ja, stimmt das wirklich noch? Und gerade in dem Moment, wo so langsam die Hoffnung, das Feuer am Zerlöschen war, da kommt Gott und er beruft den Abraham. Und er sagt zum Abraham, gang in ein fremdes Land und durch dein Nachkommen werden alle Völker gesegnet sein. Und er gibt ihm wieder die Hoffnung auf den Nachkommen. Jetzt, das Problem von Abraham war ja, er hatte kein Kind. Und eigentlich, wenn man die Geschichte von Abraham liest, die ganze Geschichte dreht sich immer um die Frage, wie bekommt der Abraham den Nachkommen? Und der Abraham kämpft eigentlich immer mit menschlicher Macht, mit menschlicher Kraft um den Nachkommen. Als erstes nimmt er den Lot mit, wo er auszieht. Und der Lot in seinen Gedanken ist der Erbe gewesen. Er hat gesagt, schau, alles Land steht dir zu, du kannst wählen. Damals war es auch üblich gewesen, wenn man selber kein Kind hatte, dass man den ältesten Sohn vom jüngeren Brüder als sein eigenen Erbe eingesetzt hat. Und der Lot war das gewesen. Also der Lot, der Abraham hat gedacht, der Lot, das wird mein Nachkommen sein. Aber das war ein menschlicher Gedanke, versteht ihr? Dann hat es Kritz gegeben zwischen den beiden und der Lot ist weg gewesen. Und als er weg war, kommt dem Abraham eine neue Idee, aber schon wieder eine menschliche. Und er sagt, Herr, mein Knecht Eliezer, der soll es werden. Doch Gott redet zu ihm und sagt, nicht dein Knecht, sondern was aus deinem Samen, aus deiner Nachkommenschaft ist. Das soll der Nachkommen sein. Kurze Zeit später kommt der Zar und sagt, ja, nimm doch einfach eine zweite Frau und dann kommt es doch aus deinem Samen. Aber auch das war wieder ein menschlicher Gedanke gewesen, versteht ihr? Und Abraham hat die ganze Zeit versucht, mit menschlicher Kraft den Nachkommen hervorzubringen. Aber den Nachkommen, den Gott verheißen hat, den kann man nicht mit menschlicher Kraft hervorbringen. Und als dann Ismael auf die Welt kam, ist Gott dem Abraham begegnet und er hat ihm ein Zeichen gegeben. Nämlich Beschneidung. Abraham, und nicht nur er, sondern damit das auch alle eindrücklich verstehen, und etwas von ihrem männlichen Glied müssen abschneiden. Warum? Damit sie verstehen, dass sie den Nachkommen, dass sie den nicht durch menschliche Kraft hervorbringen können, sondern dass Gott das muss machen. Und dann hat es Abraham begriffen. Und dann ist der Isaac auf die Welt gekommen. Und der Gedanke, der zieht sich immer wieder wie ein roter Faden durch das ganze Buch, erste Buch Mose durch. Oder die Patriarchen, die haben immer wieder versucht, durch menschliche Kraft den Nachkommen, den Segen zu bekommen, bis sie realisiert haben, ich schaffe es nicht selber. Und jetzt müssen wir noch eine Frage kurz klären. Ich habe mich nämlich immer gefragt, was ist eigentlich der Unterschied zwischen dem Erstgeburtsrecht und dem Erstgeburtssegen? Weil der Jakob und Esau, ihr kennt ja die Geschichte, nehme ich an, der Jakob kauft zuerst das Erstgeburtsrecht vom Esau. Und ich habe mich dann immer gefragt, aber warum muss er jetzt noch die Erstgeburtssegen gehen, erschwindeln? Ist das nicht das Gleiche? Und ich bin dem nachgegangen und habe nachher gemerkt, das Erstgeburtsrecht, dort geht es ums Erbe. Wer das Erstgeburtsrecht hat, der bekommt doppelt so viel vom Erbe wie all seine Geschwister. Also der Erstgeborene, der das hat, der kommt doppelt so viel über wie alle anderen. Beim Segen hingegen geht es um die Herrschaft, nicht im Sinn von Unterdrücken, sondern im positiven Sinn von der Verantwortung. Und es geht gerade auch im Genesis darum, dass man die Nachkommenslinie kann weiterführen auf den Messias. Wer also den Segen hat, das war der, und nachher die Nachkommenslinie auf den Messias, auf den eine verheißene Nachkommen, hat können weiterführen. Das wegen dem Erstgeburtsrecht, das lesen wir übrigens im 5. Buch Mose, Kapitel 17, Vers 21 und 22. Ich hoffe, ich habe es richtig im Kopf. Aber ja, und das ist also der Unterschied. Das Erstgeburtsrecht, da geht es ums Materielle, ums Erbe. Und beim Segen, da geht es um das Geistliche. Und jetzt gehen wir in die Geschichte. Es war ein ganz turbulenter Start. Der junge Mann hat geheiratet, hat seine Liebe geheiratet. Doch als er am nächsten Morgen aufgewacht ist, hat er gemerkt, dass das gar nicht seine Geliebte ist, sondern die Schwester der Geliebten. Nachdem er kurz darauf auch noch seine Geliebte geheiratet hat, kann man sich ja vorstellen, dass das keine schöne Familiengeschichte wird. Und so ist es auch rausgekommen. Es sind noch zwei Nebenfrauen dazugekommen. Am Schluss sind 12 Söhne da gestanden. Einige Töchter noch. Man weiß nicht ganz wie viel. Und der Erstgeborene, der Ruben, also ihr wisst wahrscheinlich, welche Geschichte das ist, die vom Jakob. Der Ruben war eigentlich der, der das Erstgeburtsrecht und das Segen für sich hätte in Anspruch nehmen können. Doch einmal hat er eine Affäre mit der Nebenfrau von seinem Vater gehabt. Und dadurch hat er sein Anrecht auf das Segen und das Erstgeburtsrecht verloren. Wir sehen eine sehr turbulente Familiengeschichte. Der zweitälteste und der drittälteste, auch sie haben das Anrecht verloren. Einmal hat nämlich ihre Schwester, man weiß nicht genau, ob sie vergewaltigt worden ist oder ob sie einfach eine Affäre gehabt hat mit einem aus einem Dorf in der Nähe. Wegen dem haben die zwei Brüder, der Simeon und der Levi, ein ganzes Dorf niedergemetzelt. Und aufgrund von dieser Brutalität haben auch sie das Anrecht auf den Segen und das Erstgeburtsrecht verloren. Wir sehen eine sehr turbulente Familiengeschichte. Also, da ist es an die Sache gegangen. Und jetzt kommt der Viertälteste. Und der Viertälteste Sohn, der Judah, er weiss jetzt, eigentlich ist der Segen und das Erstgeburtsrecht jetzt bei mir. Doch da kommt auf einmal so ein kleiner Bruder. Vielleicht kennt ihr das mit diesen kleineren Brüdern. Das sind die, die einem immer Kleider aus dem Schrank nehmen, die einem das erste Date versauen und so weiter und so fort. So die kleinen Brüdergeschichten. Und die gibt es auch beim Judah. Wir sind im 1. Buch Mose, Kapitel 37, und ihr dürft das gerne mit mir aufschlagen. Da heisst es nämlich im Vers 1: Jakob aber wohnte im Lande, in dem sein Vater ein Fremdling gewesen war im Lande Kanaan. Und dies ist die Geschichte von Jakobs Geschlecht. Und ihr müsst wissen, wenn es da heisst, dies ist die Geschichte von Jakobs Geschlecht, dann heisst das nicht einfach, ja, jetzt kommt seine Familiengeschichte, sondern im Hebräischen ist ein bestimmtes Wort, da, wo dahinter steckt, das ist Toledot. Und immer wenn das Wort Toledot vorkommt, dann kommt nicht irgendeine Geschichte, sondern da kommt eine ganz besondere Geschichte. Es gibt eigentlich zwei Verwendungen. Wir haben ja vorher von diesen Nachkommenslinien geredet. Und wenn es zum Beispiel heisst, dies ist die Toledot, die Geschichte von Noah, dann kommt nachher Nachkommenslinie auf den Messias her, vom Noah bis zu den nächsten Generationen. Oder wenn es heisst, dies ist die Geschichte von Abraham, die Toledot von Abraham, dann kommt die Geschichte von einer ganz wichtigen Persönlichkeit aus dieser Nachkommenslinie zum Messias her. Also wenn es heisst, dies ist die Geschichte von Jakobs Geschlecht, dann würde jetzt der Judah denken, jetzt kommt mein Name. Weil ich kann ja das sagen, durch mich geht die Nachkommenslinie. Doch jetzt lesen wir hier, dies ist die Geschichte von Jakobs Geschlecht, Josef, der kleine Bruder Josef, 17 Jahre alt, war ein Hirte bei den Schafen seiner Brüder. Und dann heißt es im Vers 3, Israel, aber hatte Josef lieber als seine Söhne, weil er der Sohn seines Alters war, und machte ihm einen bunten Leibrock. Versteht ihr, jetzt kommt da der Josef statt der Judah. Jetzt liebt der Vater den Josef mehr als die anderen Brüder. Und am Judah ist klar gewesen, das ist schon bei den Grosseltern der Fall gewesen. Der Vater hat den einen mehr lieb gehabt, die Mutter den anderen. Am Schluss hat der Jüngere das Erstgeburtsrecht und das Segen bekommen. Und dann macht der Vater ihm auch noch ein Leibrock, das Zeichen vom Erstgeborenen. Und es geht noch weiter. Im Vers 5 heißt es, dazu hatte Josef einmal einen Traum und sagte seinen Brüdern davon. Da wurden sie ihm noch mehr Feind, denn er sprach zu ihnen, höret doch, was mir geträumt hat. Siehe, wir banden Garben auf dem Felde und meine Garbe richtete sich auf und stand. Aber eure Garbe stellten sich ringsum, das muss ich lesen, stellten sich ringsum her und neigten sich vor meiner Garbe. Da sprachen seine Brüder zu ihm, willst du unser König werden und über uns herrschen? Und verstehen, der Anspruch ist ganz klar, der Josef, das ist der, der den Segen soll bekommen. Willst du etwa über uns herrschen? Unser König sein? Es geht nicht lang. Da bietet sich am Juda die Möglichkeit, das zu regeln. Aber eben mit menschlicher Kraft. Versteht ihr? Die Brüder sind weit weg. Der Jakob schickt den Josef zu seinen Brüdern und sagt, geh schauen, wie es ihnen geht. Weit weg von den Heimen. Der Josef kommt. Brüder wollen ihn umbringen. Der Ruben hat wahrscheinlich schon etwas aus seiner Vergangenheit gelernt, der Älteste. Er sagt, bringt ihn nicht um, rührt ihn einfach in die Zisterne, weil er ihn nachher retten wollte. Und so haben sie ihn nur in die Zisterne gerührt. Der Ruben musste weggehen. Und dann auf einmal kommt eine Karawane von Ismaeliter. Gelegenheit für den Juda. Und im Vers 26 ergreift er die Gelegenheit und sagt zu seinen Brüdern, und ihr müsst wissen, der Juda ist einer, der gerne etwas sagt, aber etwas anderes denkt. Das werden wir später auch noch sehen. Was hilft es uns, dass wir unseren Bruder töten und sein Blut verbergen? Kommt, lasst uns ihn den Ismaeliten verkaufen, damit sich unsere Hände nicht an ihm vergreifen. Denn er ist unser Bruder, unser Fleisch und Blut. Und sie gehorchten ihm. Und so verkaufte Juda den Josef an die Ismaeliter, an die Karawane. Er verkauft ihn quasi in den Tod. Weil ihm war klar, wenn du Sklave wirst, ja, dann musst du nicht mehr viel wollen. Der Ruben kommt zurück, merkt, was passiert ist, und sagt, geht es eigentlich noch? Was sagen wir denn jetzt unserem Vater? Was machen wir da? Und sie nehmen ein Ziegenböckli, den schlachten, zerreißen das schöne Gewand vom Josef, tauchen sie Blut und schicken es dem Vater. Und was sie es dem Vater schicken, heisst es dann, dass sie ihm sagen, untersuche doch, diesen haben wir gefunden, diesen Leibrock, ob es nicht deines Sohnes Leibrock sei. Der Juda hat den Josef verkauft. Aber ich glaube, er hat nicht nur den Josef verkauft, weil er mit, einerseits eben, er hat mit menschlicher Kraft den Segen retten. Aber ich glaube, er hat nicht nur den Josef verkauft, sondern gleichzeitig hat er auch gerade sein Erstgeburtsrecht am Josef verkauft. Warum? Es gibt eigentlich nur wenige, es gibt drei Textstellen im Genesis, wo etwas verkauft wird. Und die Parallelen zwischen dem Josef und dem Jakob sind sehr, sehr ähnlich. Und auch zwischen dem Juda und dem Esau. Und da wird etwas verkauft. Und der Jakob hat schon damals, oder der Esau hat dem Jakob das Erstgeburtsrecht verkauft. Und ich glaube, das ist der Moment, wo der Juda am Josef nicht nur ihn verkauft, sondern auch das Erstgeburtsrecht. Weil am Schluss, wenn wir den Segen anschauen, dann sehen wir, dass der Josef das Erstgeburtsrecht hat. Weil der Jakob sagt, als er stirbt, am Josef seine beiden Söhne, das sind wie meine eigenen. Das heisst, beide Söhne erben gleich wie alle anderen Brüder. Der Josef bekommt also doppelt so viel. Und das sehen wir später auch im Volk Israel. Weil das Volk Israel hat zwei Stämme Josef gehabt, nämlich Ephraim und Manasse. Das sind Söhne von Josef gewesen und der Josef hat doppelt Stammgebiet bekommen. Der Josef ist also der, der das Erstgeburtsrecht bekommt. Und ich glaube, da ist der Moment, wo der Juda, weil er mit menschlicher Kraft das festhalten will, sein Erstgeburtsrecht am Josef verkauft. Und so zeigt es der Librock am Jakob und sagt, untersuch doch, wem der Librock gehört, den wir gefunden haben. Im Vers 33 heisst es, er erkannte ihn aber und sprach, es ist meines Sohnes Rock, ein böses Tier hat ihn gefressen, zerrissen ist Josef. Und Jakob zerriss seine Kleider und legte ein härnes Tuch um seine Lenden, trug Leid um seinen Sohn lange Zeit. Und alle seine Söhne und Töchter kamen zu ihm, ihn zu trösten, was für eine Heuchelei. Er aber weigerte sich trösten zu lassen und sagte, ich werde mit Leid hinunterfahren zu den Toten, zu meinem Sohn. Und so beweinte ihn sein Vater. Die Zeit ist vergangen und irgendeinmal hat der Juda einfach die Heime nicht mehr ausgehalten. So heißt es im Kapitel 38. Es begab sich um diese Zeit, dass Juda hinabzog von seinen Brüdern und gesellte sich zu einem Mann aus Adulam, der hieß Hira. Juda hat es nicht mehr ausgehalten. Er hat das Gesicht von seinem Vater gesehen, er hat das nicht mehr ertragen. Und so ist er weggegangen von seinem Vater, vom Haus von seinem Vater, und auch vom Gott von seinem Vater. Das heißt denn, und Juda sah dort die Tochter eines Kanaaniters, der hieß Schua, und nahm sie zur Frau. Der Juda geht den gleichen Weg, wo der Esau auch schon gegangen ist. Der Esau hat sich Kanaaniter zwei Kanaaniterinnen zur Frau genommen. Und das hat sehr viel Leid den Eltern gebracht vom Esau. Und der Juda macht jetzt das Gleiche. Und dann heißt es, und als er zu ihr einging, ward sie schwanger und gebar ihm einen Sohn, den nannte er. Das ist ein kleines Wort, also nein, im Hebräischen heißt er einfach er, aber es heißt dann halt dann, den nannte er. Manchmal ein bisschen verwirrend. Und dann heißt es, und sie ward nochmals schwanger und gebar einen Sohn, den nannte sie Onan. Sie gebar aber abermals einen Sohn, den nannte sie Schela. Und sie war in Kesib, als sie ihn gebar. Drei Söhne. Drei Garanten dafür, dass der Juda den Segen bekommen kann. Weil ohne Söhne kann man auch keine Nachkommenslinie auf den Messias führen. Ohne Söhne gibt es keinen Segen. Dann heisst es, und Juda gab seinem ersten Sohn Er eine Frau. Die hieß Tamar. Aber ihr müsst wissen, der Charakter der Eltern zeigt sich oft sehr gut, auch in den Kindern. Und so heißt es, aber er war böse vor dem Herrn. Darum ließ ihn der Herr sterben. Versteht ihr, der Juda hat ständig mit menschlicher Kraft versucht, den Segen zu erhaschen, aber dadurch ist er brutal geworden, böse geworden. Und die Charakterzüge finden wir auch in seinem Sohn. Und so hat Gott ihn sterben lassen. Und für den Juda ist natürlich klar, ja, sicher nicht er ist die Schuld, sondern sicher die Tamar. Und dann heisst es im Vers 8, da sprach Juda zu Onan, geh zu deines Bruders Frau und geh mit dir die Levirate, die Schwagerehe ein, auf dass du deinem Bruder Nachkommen schaffst. Aber da Onan wusste, dass die Kinder nicht sein eigen sein sollten,
ließ er den Samen auf die Erde fallen und verderben, wenn er einging zu seines Bruders Frau, auf dass er seinem Bruder nicht Nachkommen schaffe. Das ist genau gleich wie der Juda gsi. Der Juda hat gedacht, warum soll ich meinem Bruder den Segen geben? Donan, warum soll ich meinem Bruder Kinder machen, damit er den Segen bekommt? Sicher nicht. Ich will den Segen für mich haben. So hat er den Samen auf den Boden fallen lassen. Aber im Vers 10 heisst, dem Herrn missfiel aber, was er tat. Und er ließ ihn auch sterben. 3 Söhne hatte Juda gehabt. Und jetzt nur noch einen. So langsam wird es dem Juda mulmig ums Herz. Was ist, wenn der auch noch stirbt? Was soll ich denn machen? Dann habe ich ja kein Nachkommen mehr, dann kann ich ja gar kein Segen mehr bekommen. Und für ihn war klar, natürlich ist Tamar schuld. Da sprach Juda zu seiner Schwiegertochter Tamar, bleibe eine Witwe in deines Vaters Hause, bis mein Sohn Schela gross wird. Da sagt er auch wieder etwas, was er nicht denkt, weil es heisst denn er dachte, vielleicht würde der auch sterben wie sein Bruder. So ging Tamar hin und blieb in ihres Vaters Hause. Natürlich hat Tamar irgendwann gemerkt, dass das nicht so eine ehrliche Aussage war. Aber die Jahre sind vergangen. Am Juda seine Frau ist gestorben. Und dann kommt wieder sein alter Freund, der Hira. Und es heisst im Vers 12, als nun viele Tage verlaufen waren, starb Judas Frau, die Tochter des Schua, die ihm noch mehr hätte Nachkommen verschaffen können. Und nachdem Juda ausgetrauert hatte, ging er hinauf, seine Schafe zu scheren nach Timna mit seinem Freunde Hira von Adulam. Und Schafschur, das ist nicht einfach eine Arbeit gewesen, sondern das ist Fest gewesen, das ist Party gewesen. Wo Schafschur war, da hat man sich gefreut, es hat Wolle gegeben, das war wie Erntedank gewesen, man hat gefestet. Zeit, um sich wieder zu freuen. Und das erfahrt Tamar und sie legt ihre Witwenkleider ab, tut sich einen Schleier umlegen und wahrscheinlich hat sie den Juda gekannt. Und sie gewusst, der Juda, der wird dort durchlaufen. Und jetzt kommt der Juda vorbei. Und im Vers 15 heisst es, als Juda sie nun sah, seine Schwiegertochter, meinte er, es wäre eine Hure, denn sie hat ihr Angesicht verdeckt. Und er machte sich zu ihr auf am Wege und sprach, lass mich doch zu dir kommen, denn er wusste nicht, dass sie seine Schwiegertochter war. Sie antwortete, was willst du mir geben, wenn du zu mir eingehst? Er sprach, ich will dir einen Ziegenbock. Erinnere dich, der Ziegenbock. Ein Ziegenbock von der Herde senden. Sie antwortete, so gib mir ein Pfand, bis du ihn mir sendest. Er sprach, was willst du für ein Pfand, das ich dir geben soll? Sie antwortete, deinen Siegel und deine Schnur und deinen Stab, den du in deiner Hand hältst. Da gab er es ihr und ging zu ihr ein und sie ward schwanger von ihm. Das ganze Leben hätte Juda um den Segen gekämpft. Jetzt sieht er da eine Frau, meint, es sei eine Prostituierte, geht zu ihrer Herren, will mit ihr schlafen und wisst ihr, was er bereit ist, für das zu geben? An einer wildfremden Frau. Der Siegelring, die Schnur und der Stab. Für uns ist das jetzt vielleicht nicht so eine grosse Bedeutung heute, aber gerade im Alten Testament ist der Siegelring, das Siegel, das ist das Zeichen vom Erstgeborenen gewesen und eigentlich im Alten Testament sogar sehr stark auch messianisch angelegt. Genau gleich auch der Stab. Der Stab ist das Zeichen vom Messias gewesen. Der eiserne Stab mit dem, wo der Messias regieren wird. Der Juda ist bereit, für eine Nacht einfach herzugehen. All das, worum er sein Leben lang gekämpft hat. Und Tamar wird schwanger. Es geht nicht lang, ein paar Monate. Da wird das am Juda zugetragen. Der Jude erfährt das. Deine Schwiegertochter hat Hurerei getrieben und ist auch noch schwanger geworden davon. Endlich hat er eine Gelegenheit, dass er es ihr heimzahlen kann. Verbrennen sie. Ab auf den Scheiterhaufen. Und wir sehen, wie brutal der Juda war. Warum? Weil er mit menschlicher Kraft versucht hat, einfach das zu erreichen, was man nicht erreichen kann. Doch dort, wo er sie auf den Scheiterhaufen wollte führen, da kommt Tamar zu ihm. Und im Vers 25 heißt es, und als man sie hinausführte, schickte er zu ihrem Schwiegervater und sprach, von dem Mann bin ich schwanger, dem dies gehört. Und sie sprach, erkennst du auch, wem die Siegel und diese Schnur und dieser Stab gehören? Der Juda schaut das an, erkennt seine eigenen Sachen und er hat eigentlich zwei Möglichkeiten. Entweder vertuscht er alles und sagt, ja, du betrügst, das stimmt sicher nicht. Weg mit dir. Und er kann zumindest äußerlich sein Gesicht wahren. Oder er gibt selber zu, wie brutal und schlimm er eigentlich ist. Aber dann verliert er ganz sicher sein Anrecht auf den Segen und auf das Erstgeburtsrecht. Warum? Ja, sein Bruder hat mit der Nebenfrau von seinem Vater geschlafen, er mit seiner Schwiegertochter. Ja, seine beiden Geschwister, die haben das ganze Dorf niedergemetzelt, aber er hat seine Brüder in den Tod geschickt. Wenn das rauskommt, dann kann er es vergessen mit dem Segen. Zwei Möglichkeiten. Für welche soll er sich entscheiden? Und in dem Moment, wo ihm das Pfand und das Gewand vor Augen gestanden ist. In dem Moment hat sich der Juda bekehrt. Und aus dem brutalen Mann, der über Leichen gegangen ist ein anderer Mensch geworden. Im Vers 26 heißt es, Juda erkannte es und sprach, sie ist gerechter als ich. Denn ich habe sie meinem Sohn Schela nicht gegeben. Nicht nur sie ist gerechter. Auch der Josef ist eigentlich gerechter. Eigentlich bin ich der Schlimme. Weil Tamar hat genau die gleichen Worte gebraucht, um dem Juda das Pfand zu zeigen, wie sie damals ihrem Vater, wie sie die Worte gebraucht haben, wo sie damals am Vater den zerrissenen Leibrock gezeigt haben. Untersuch doch, wem das gehört. Juda musste es Déjà-vu haben. Und in dem Moment, wo er das realisiert hat, hat er sich bekehrt. Und er gesagt, sie ist gerechter als ich. Nicht nur sie, alle anderen, eigentlich bin ich der Böse. Und er hat sich aufgegeben. Er ist sich selber abgestorben. Der brutale Juda, der über Leichen gegangen ist, hat sich bekehrt. Aber gerade weil er sich bekehrt hat, weil er aufgehört hat, mit menschlicher Kraft nach dem Segen zu haschen, darum hat er den Segen bekommen. Hat er nämlich Tamar umgebracht, hat er den Nachkommen umgebracht, in ihrem Bauch, wo die Nachkommenslinie auf den Messias weitergeführt hätte. Er hätte dafür auch müssen sein Siegel und alles vernichten. Doch weil er sich bekehrt hat. Darum ist der Juda, was dann im Segen heisst, im Kapitel 49, Juda, du bist es. Dich werden deine Brüder preisen. Deine Hand wird deinen Feinden auf dem Nacken sein. Vor dir werden deines Vaters Söhne sich verneigen. Es wird das Zepter von Juda nicht weichen, noch der Stab des Herrschers von seinen Füßen, bis dass der Schido, der Held, der Messias komme. Und ihm werden die Völker anhangen. Habt ihr auch schon probiert, der menschliche Kraft, den Messias hervorzubringen, beziehungsweise Erlösung zu schaffen? In diesen Geschichten vom Alten Testament können wir auf eine unglaublich tiefe Art und Weise erkennen, dass wir nicht durch unsere Kraft, sondern allein durch Gottes Kraft können Erlösung erlangen. Und das ist für mich ein Trost, wenn man die Geschichten anschaut, von diesen grossen biblischen Helden, wenn man sieht, wie sie genau mit dem Gedanken gerungen haben. Auch ein Luther hat mit dem Gedanken gerungen. Lange Zeit, bis er es verstanden hat. Und viele andere grosse Glaubenshelden. Wir können uns nicht durch unsere Kraft erlösen. Gott muss es machen. Möge Gott uns helfen, dass wir die Tiefe verstehen von der Erlösung durch Jesus Christus. Amen. Ich möchte zu unserem wunderbaren Heiland beten. Unser lieber Heiland, es ist ein so ein grosses Geschenk, dass unsere Sünde, die uns verurteilt zum Tod, dass du sie getragen hast am Kreuz von Golgatha, durch dein Opfer, das du gebracht hast, als Sohn Gottes und König, über das ganze Universum. Du hast dich erniedrigt. Du bist zu uns gekommen. Bist Mensch geworden. Und hast alles aufgegeben für uns. Herr, wir möchten dir dienen. Wir möchten unser Leben dir hergeben. Wir möchten nicht durch unsere Kraft etwas erzwingen, wo wir gar nicht können. Aber im Wissen, dass du uns erlöst hast, möchten wir die Liebe, die du uns geschenkt hast, weitergeben zu anderen Menschen. Hilf, o Herr, dass uns das gelingt und dass wir dadurch ein Segen und ein Licht für unsere Mitmenschen sein können. Du die Gemeinde hier segnen, lass sie ein Licht sein. Leuchten für dich und ein Ort sein, wo man Gott begegnen kann. Herr, ich möchte dir danken, dass du zu uns stehst. Im Namen Jesu bitte ich das. Amen.